Schwarz und Rot, groß und klein, egal wie man sie nennt, die Republik soll in Bälde eine neue Regierungskoalition bekommen. Und Ideen fürs Gesundheitswesen haben die Koalitionäre in Spee schon zur Genüge. Manche schauen wir uns heute mal an und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Hallo, Herr Nössler, guten Morgen.
Guten Morgen, wie geht's Ihnen?
Danke, sehr gut. Es scheint hier die Sonne. Das immer Wochenende noch. War auch sehr sonnig. Und hier im Norden dauert es ja noch ein bisschen mit dem Frühling. Also kalendarisch ist er schon da, aber wenn man mal so in Köln war beispielsweise, die letzte Woche hatten wir da Spitzentreffen Allgemeinmedizin, da ist alles grün, da ist alles warm. Hier in Südschleswig-Holstein, da muss man dem Ganzen noch so ein bisschen Zeit geben.
Aber hell ist es. Lange, lange ist es hell mittlerweile.
Das passt ja genau dazu, dass wir jetzt mal Licht in bestimmte Bereiche bringen.
So ist es. Wir haben uns für diese Episode vielleicht wieder eine knackige, wir haben was im Vorgespräch genannt, so ein präkoalitionäres Staccato vorgenommen. Manche haben es mitbekommen. Es sind aus den Koalitionsverhandlungen erste Arbeitspapiere durchgesickert. Wir reden hier im Gesundheitswesen von der Arbeitsgruppe 6. Die haben so ein 11-Seiten-Dokument, ja, in Anführungszeichen vorgelegt. Das ist alles veröffentlicht. Kurzer Disclaimer dazu. Wir haben heute Montag, den 7. April. Es soll wohl jetzt die Woche der Schlussverhandlungen sein. Und es kann natürlich alles sein, dass Dinge, die wir jetzt besprechen, am Ende es nicht in einen Koalitionsvertrag schaffen. Das werden wir uns dann anschauen. Wir besprechen das, was die Arbeitsgruppe bis dato zusammengetragen hat. Und da haben sie sich ein paar Wunschstichworte rausgepickt, über die wir heute mal sprechen wollen. Und die hoppeln wir jetzt mal durch und dann versuchen wir mal eine Klammer zu finden. Und am Ende schauen wir mal, was uns überrascht oder was nicht. Das Erste, was Sie gefunden haben, ist der wunderschöne Begriff Vorbeugemedizin, Martin Scherer, den, glaube ich, unser noch Gesundheitsminister geprägt hat.
Es mutet so ein bisschen an wie das gesunde Herzgesetz Light. Die Koalition will Krankheitsvermeidung und Gesundheitsförderung priorisieren. Geplant ist, die bestehenden U-Untersuchungen, also Vorsorgechecks auch für Kinder, auszuweiten und ein verbessertes Einleitungswesen für Vorsorgeuntersuchungen für alle Altersgruppen zu etablieren. Das erinnert ein wenig an das gesunde Herzgesetz. Und dazu haben wir ja einiges gemacht letztes Jahr. Es ist wie so vieles, was jetzt kommt und diese Stichworte, die Sie mir jetzt gleich zuwerfen, die bestärken das Bild. Es ist kein Gesamtkonzept vorhanden. Es ist ein Sammelsurium aus Einzelaspekten. Es sieht aus wie ein willkürliches Patchwork-Themengebilde, was wir da an gesundheitspolitischen Dingen finden. Manche Sachen sind natürlich sehr, sehr sinnvoll, aber es kommen auch so ein paar Anteile von Dingen, die wir eigentlich geglaubt haben, überwunden zu haben. Und dazu gehören eben diese Vorsorgevorhaben. Dazu haben wir eine Menge gesagt. Also es gibt den Healthy Volunteer Bias. Man erwischt durch Vorsorgeprogramme in der Regel die, die sich ihre Gesundheit bestätigen lassen wollen, und die sozial Benachteiligten, die eigentlich dann auch eher von verhältnispräventiven Setting-Ansätzen profitieren würden, die fallen dann eben mal wieder durch den Rost.
Ja, kurz nochmal stehen geblieben bei der Vorbeugemedizin. Also Sie haben auch gesagt, die U-Untersuchungen wollen Sie ausweiten. Da rutscht dann auch diese eine Idee aus den Plänen fürs Gesundheitsgesetz mit rein. Und besseres Einladungswesen. Wenn ich mal kurz bei den U-Untersuchungen und bei den Kleinsten bleibe einerseits und Einladungswesen jetzt mal nur beispielhaft für das Mama-Screening beispielsweise nehmen. Das sind doch eigentlich tendenziell sinnvolle Konzepte. Also gerade beim Mama-Screening sieht man ja einen Überlebensvorteil, den man dadurch erreichen kann, wo auch ein Einladungswesen ja gerade versucht, diesen Healthy Volunteer Bias so ein bisschen zu durchbrechen, indem ich alle Leute adressiere, oder? Also das muss ja nicht per se was Schlechtes sein, wenn man es für die richtige Leistung macht.
Wenn man es für die richtige Leistung macht, ist es per se nichts Schlechtes. Es muss aber für jede Leistung, für die man das macht, eine gewisse Evidenz da sein. und ein gewisser Wirksamkeitsnachweis, sofern es PubMed gibt, mit dem man dann diese Wirksamkeitsnachweise dann auch in den einzelnen Studien findet.
Noch gibt es PubMed.
Ja, noch gibt es das und vielleicht so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es droht abgeschaltet zu werden. Die Warnungen mehren sich. Es werden schon Backups gezogen. Wir können froh sein, solange wir es noch haben. Da guckt man das danach. Und wenn man dann Wirksamkeitsnachweise für die einzelnen Maßnahmen findet, dann ist es auch okay. Es wäre aber sinnvoll, es wäre in ein Gesamtkonzept eingebettet.
Gehen wir das Patchwork noch mal ein bisschen durch. Vielleicht auch dazu noch der Hinweis, dass wir hier einzelne Punkte aufgreifen. Wir machen nicht diese 11 Seiten in Toto, dann hätten wir wahrscheinlich hier eine Mehrstundenaufnahme. Wir gucken uns einzelne Aspekte an. Und Martin Scherer, vielleicht auch noch wichtig, die Dinge, die wir ansprechen, zum Beispiel dieses Papier, die Berichte, dass PubMed so ein bisschen ein Problem kriegen könnte, wenn Trump weitermacht oder Elon Musk. Wo verlinken wir das alles hin?
In den Shownotes.
In den Shownotes, das können wir nämlich gut. Okay, also Vorbeugemedizin, hier die Warnung von Martin Scherer, bitte nicht Gießkanne, sondern erstmal Evidenz suchen und dann etablieren. Das nächste, was man findet in dem Papier, ist das Thema psychische Gesundheit. Das findet man eigentlich fast in jedem Koalitionsvertrag immer wieder. Und hier auch ganz besonders der Begriff Einsamkeit, der hier genannt ist. Was planen die dort?
Das ist auch ein sehr wohlmeinender und grundsätzlich sinnvoller Ansatz, wie die allermeisten Dinge natürlich auch eine Rationale haben, die nicht von der Hand zu weisen ist. So ist es auch hier. Einsamkeit ist mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden. Das zeigen Meta-Analysen. Und es gibt auch ein HTA zu diesem Thema, aufgetragen bzw. beauftragt vom IQWiG im Jahr 2022 an das Hamburger Institut und Polyklinik für Allgemeinmedizin. Da haben wir dann einen HTA vorgelegt mit der Arbeitsgruppe um Dagmar Hühmann. Und das war so, dass einige Maßnahmen gegen Einsamkeit im Alter tatsächlich auch vielversprechende Effekte gezeigt haben. Zum Beispiel regelmäßige Besuche durch ehrenamtliche Gleichaltrige, gemeinsame Aktivitäten mit Studierenden, kreative Gruppenangebote oder auch psychotherapeutische Gespräche. Aber insgesamt bleibt die Studienlage schwach. Die Wirksamkeitsnachweise reichen noch nicht für ganz klare Empfehlungen. Also Fazit zum Thema Angebote mit Fokus auf Einsamkeit. Es gibt erste Lichtblicke, aber noch keinen belastbaren Standard.
Wäre es zum Beispiel denkbar, wir hatten mal eine Episode gemacht über Social Prescribing. Ist auch schon ein paar Tage her. Wäre das ein mögliches Mittel gegen Einsamkeit und wäre es zum Beispiel klug, dass man das beispielsweise im Rahmen eines Innovationsfondsprojektes im Rahmen einer mehr oder weniger kontrollierten Intervention mal untersucht?
Social Prescribing ist nicht nur ein wirksames Mittel gegen Einsamkeit, sondern denkbar und einsetzbar bei vielen sozialen Problemen und tatsächlich auch ein neuer Forschungsschwerpunkt, neues Forschungsgebiet in der allgemeinmedizinischen Forschung. Und es gibt auch schon Projekte, ein größeres EU-Projekt zum Social Prescribing, federführend von der Allgemeinmedizin der Charité und Wolfram Herrmann. Hamburg ist auch mit dabei. Und es gibt noch eine Reihe anderer Projekte. Also das Thema Social Prescribing ist absolut im Kommen.
Da haben wir, das ist jetzt schon mal ein Cliffhanger für die Zukunft, ein Thema, mit dem man sich noch öfter auseinandersetzen kann. Wenn wir quasi beim Thema Einsamkeit sind, dann sind wir in kommunalen Settings, Dinge, die man idealerweise auch über Verhältnisprävention idealerweise verbessern könnte. Dann bleiben wir gerade mal im kommunalen Bereich, kommen wir zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Es gibt den Pakt für den ÖGD, da haben wir wahrscheinlich alle von gehört, in der Pandemie beschlossen, ich glaube 3 Milliarden Euro. Und den wollen die fortführen, Martin Scherer. Die
Pandemie hat uns gezeigt, dass sehr viel geleistet wurde im öffentlichen Gesundheitsdienst, dass aber auch der öffentliche Gesundheitsdienst gestärkt werden musste. Das ist dann auch passiert. Und diese Stärkung, die ist sinnvoll und muss beibehalten werden. Es gibt jetzt auch Professuren, die zunehmend ausgeschrieben werden. Es gibt eine Akademisierung des Fachs. Es gibt eine Fachgesellschaft jetzt auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der DGÖD. Der öffentliche Gesundheitsdienst entwickelt sich auf allen Ebenen. Er wird akademisiert und das ist eine gute Entwicklung.
Immerhin. Also ÖGD stärken, ja klar, wenn man über die Dinge spricht, die wir eben schon hatten, alles was Prävention betrifft. Und dann taucht an diesem Papier, manche werden diese Papierchen sich vielleicht auch schon angesehen haben, tauchen immer wieder mal so Passagen auf, die sind entweder rot formatiert oder blau. Und das sind dann jedenfalls zu dem Zeitpunkt dieser Papiere, die sind so Mitte März fertig geworden, nicht konsentierte Forderungen. Rot sind von der SPD, wo die Union nicht mitgehen will, und blau vice versa. Und eine Forderung, in dem Fall hier eine rote, ist der Wunsch, die Pandemie aufzuarbeiten. Wie gesagt, nicht konsentiert, müssen wir gucken. Braucht's das noch? Ist doch jetzt auch schon 5 Jahre durch.
Das ist eine ganz witzige Forderung. Ich weiß gar nicht, wo die so schnell herkommt und wer das jetzt wem in die Feder formuliert hat oder diktiert hat. Es macht natürlich Sinn, wenn man sich für die Zukunft gut aufstellen will und auch über sowas spricht, wie die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und des Gesundheitswesens für künftige Krisenfälle, dann macht es natürlich auch Sinn, das haben wir immer wieder gesagt, aus der überstandenen Pandemie zu lernen. Wir haben das für unsere Fachgesellschaft, für die DGAM gemacht. Wir haben dann auch ein Papier gemacht und hatten das da auch mal bei einer Bundespressekonferenz Veranstaltung dann vorgestellt. Haben Sie moderiert, Herr Nössler. Und Sie erinnern sich sicherlich an verschiedene Initiativen, die gegründet wurden und die lautstark die Aufarbeitung der Pandemie gefordert haben. Diese Initiativen wurden entweder nicht wahrgenommen oder bewusst überhört. Jedenfalls gab es zu der Zeit, vor 2 Jahren in der Politik, relativ wenig Bestrebungen, das Thema nochmal strukturiert aufzuarbeiten. Interessant, dass es jetzt in diesem Papier so um die Ecke kommt, wenngleich nicht konsentiert. Aber es ist tatsächlich auch nie richtig passiert. Also man hat wirklich nie richtig mal analysiert, was hat jetzt eigentlich was gebracht, was könnte man das nächste Mal besser machen, was sind die bewährten Dinge, auf die wir aufbauen können.
In der Ampelkoalition ist es ja unter anderem daran gescheitert, dass die FDP darauf gedrungen hat, einen Untersuchungsausschuss zu machen, und da wollte die SPD nicht mitgehen, weil die sagte, ich mache doch keinen Untersuchungsausschuss, der gegen mich selbst gerichtet ist. Und bei einer künftigen, naja, große Koalition können wir sie ja nicht nennen. Wie haben wir sie neulich genannt? Die NOKO, die Notkoalition. Könnte man sie jetzt ja auch fragen. Da ist dann ein Jens Spahn, der war früher Gesundheitsminister, und ein Karl Lauterbach irgendwie Teil dieser Koalition. Ob die jetzt ein großes Interesse haben, aufzuarbeiten, was man auch an Fehlern gemacht haben. Glauben Sie dran, dass das kommt?
Das muss man sehen. Es wäre natürlich sinnvoll, sich das nochmal wirklich strukturiert vorzunehmen, das Thema, dass auch die Politik nochmal ihre Lehren daraus zieht. Und es könnte natürlich auch dabei helfen, bestimmte konzeptionelle Linien glatt zu ziehen für die Zukunft, für künftige Krisen, wo dann auch bestimmte andere Dinge einsortiert werden, sodass unsere ganzen Patchwork-Aspekte dann vielleicht auch einen Rahmen kriegen.
Wenn man denn die Pandemie aufbereiten oder aufarbeiten wollte, also es ist dann ja nicht die Pandemie, die man aufarbeitet, sondern es sind ja die Maßnahmen, über die man sich nochmal verständigt und eigentlich überlegen sollte, welche davon waren tauglich, welche nicht. Kinder zu Hause einzusperren und Ältere in den Heimen einzusperren, sind es wahrscheinlich nicht gewesen. Da ist man sich ja fast schon einig im Moment. Aber wenn man über das Thema Pandemieaufarbeitung spricht, dann ist man ja auch bei dem Thema Datenblindflug, nicht? Also wie oft haben wir darüber gesprochen, dass wir nicht wissen, was wir tun, weil wir keine Daten dafür haben, weil wir auch keine klinischen Studien machen konnten, wie das andere Länder gemacht haben, jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit. Und beim Thema Daten sind wir letztlich dann bei einer Forderung, dass auch das Thema Gesundheitsdaten und die Nutzung und die Erstellung und die Genese und auch das ausgebaut werden soll. Was wollen die da machen?
Also im Rahmen des geplanten Gesundheitsdatennutzungsgesetzes sollen Hürden für eine verbesserte Datennutzung und einen verbesserten Datenaustausch beseitigt werden. Und das zielt dann darauf ab, dass die Nutzung von Gesundheitsdaten zum Beispiel auch für Präventionsprogramme, Forschung und digitale Gesundheitsanwendungen erleichtert werden. Es gibt auch eine gewisse Evidenz dafür und auch Beispiele in der Literatur, dass datengetriebene Präventionsansätze die Effizienz und die Treffsicherheit von Maßnahmen erhöhen können. Es gibt Erfahrungen aus anderen Ländern, die zeigen, dass wenn man Datensysteme integriert, zum Beispiel bei Impfprogrammen oder auch bei der Krebsvorsorge, dass man dann auch die Effekte der Maßnahmen da, wo sie wirken sollen, auch verbessern kann. Natürlich hat die Pandemie uns das ganz besonders vor Augen gezeigt, dass uns vernetzte Datenkonzepte gefehlt haben, dass Datenübertragungen sehr schwer war, dass auch die Brücke zwischen der Allgemeinmedizin und dem ÖGD nicht gut funktioniert hat. Das muss in Zukunft sicher besser werden. Aber man darf bei diesen ganzen Sachen nicht vergessen, es gibt auch jetzt schon Datensätze, Routinedatensätze bei den Krankenkassen beispielsweise, wo wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach nicht gut genug rankommen. Und dann braucht man irgendeinen Zugang, ein Innoform-Projekt oder man muss jemanden kennen bei den Krankenkassen, um an diese Daten ranzukommen. Also es gibt sehr fähige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch sehr viel mehr machen könnten, wenn der Zugang zu den Routinedaten, die wir jetzt schon haben, besser genutzt werden könnte. Und ich will Ihnen mal ein paar Beispiele geben. Also wenn junge Leute mit muskuloskeletalen Beschwerden kommen, dann haben die oft schon ihr MRT. Und oft nicht eins, sondern mehrere. Und dann bei unterschiedlichen Anbietern. Und dann gibt's Menschen, die haben auch mehrere Hausärztinnen und Hausärzte. Einen, der gut zuhören kann. Einer, der schöne Überweisung macht. Und der dritte hat vielleicht den Finger etwas locker, wenn es darum geht, ein Heilmittelverordnungsrezept zu unterschreiben. Also wir haben jetzt schon Daten und wir haben jetzt schon Ressourcenverbrauch, Ressourcenverschwendung im System. Und man könnte eigentlich auch jetzt schon die Daten nutzen, um die Geldverschwendung, Geldverbrennung besser zu monitoren und dann auch einfach auch zu unterbinden. Also Daten sind auch jetzt schon da.
Sie sprechen von Routinedaten. Also das sind ja oftmals dann Sekundärdaten, an die Sie gerne leichter kommen möchten. Abrechnungsdaten, Codierdaten etc. Wenn Sie jetzt von den multiplen MRT-Befunden sprechen, die jemand bekommen hat, weil er Rückenschmerzen hatte oder was auch immer, dann sind wir ja an dem Punkt, dass wir, um die Befundung auszuwerten, um die für Forschung benutzen zu können, dass wir erstmal eine funktionierende E-Patientenakte bräuchten. Ne?
Da sind Sie jetzt bei inhaltlichen Fragestellungen, die natürlich dann ebenfalls sehr wichtig sind und die man sich dann auch in allen Farben ausmalen kann. Aber das Leistungsmerkmal haben wir jetzt schon. Und wenn Sie dann sehen in den Routinedaten, dass jemand bei unterschiedlichen Behandlungen und unterschiedlichen Behandlern unterschiedliche oder ähnliche diagnostische Maßnahmen bekommen hat, dann kann das durchaus schon ein Hinweis dafür sein, dass man sagt, Moment, was zahlen wir denn jetzt eigentlich davon?
Das hatten wir in einer letzten Episode, Sie erinnern sich, ne, über das Thema Low-Value-Care. Richtig. Hatten wir auch über diese Daten gesprochen. Gut, zum Thema Daten, also Hürden abbauen. Und der Versorgungsforscher Scherer sagt, wichtig ist da unter anderem auch den Zugang zu den jetzt schon vorhandenen Daten einfach zu verbessern, Antragsbürokratie reduzieren und so weiter und so fort. Kommen wir nochmal zu dem Thema Kinder und Jugendliche. Wir hatten eingangs schon das Beispiel Vorbeugemedizin, da kam die U-Untersuchung. Und tatsächlich Kinder- und Jugendgesundheit wollen die Koalitionäre in Spe auch verbessern. Was wollen die da tun?
Es soll ein Pakt für Kindergesundheit geschlossen werden, mit besonderem Blick auf Angebote in Schulen. Und Ziel ist es, dann auch die Resilienz bei den Kindern und Jugendlichen zu stärken, zum Beispiel durch Schulgesundheitsprogramme, Präventionsprojekte an Schulen und dann auch eine bessere Verzahnung hinzukriegen von Jugendhilfe, Schule und Gesundheitssystem. Das ist ein durchaus sinnvoller Ansatz und es gibt auch Reviews mit gemischten, aber tendenziell positiven Ergebnissen, die zeigen, dass das in die richtige Richtung gehen könnte. Und wir von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, wir reden ja eh schon lange von Verhältnisprävention und Setting-Ansätzen nicht erst seit dem gesunden Herzgesetz. Also das, was hier geplant ist oder was hier anklingt, geht in die richtige Richtung. Man fragt sich natürlich, wie sowas in einem überforderten System Schule funktioniert. Das mutet ein bisschen so an, als ob jemand, der zerrissene Klamotten anhat, sich dann eine schöne Mütze aufsetzt. Also wenn Sie jetzt einen guten Baustein haben in einem System, das insgesamt nicht gut funktioniert, dann ist es auch hier so, dass man vielleicht erstmal sehen müsste, wie kriegen wir eigentlich die Infrastruktur hin, wie kriegen wir die jetzigen Aufgaben um Inklusion und Integration in der Schule gewuppt, wie kriegen wir die jetzigen Personalprobleme hin, wie kriegen wir das System Schule denn jetzt erstmal richtig zum Laufen, und dann funktioniert das sicherlich auch gut, das noch zu verknüpfen mit Setting-Ansätzen, die die Gesundheitsförderung im Blick haben.
Ich erinnere mich die Tage an eine Reportage, die im NDR erschienen ist. Das muss letzte Woche gewesen sein, von einer Quereinsteigerin in den Lehramtsberuf, Biologin, die dann keine Lust mehr hatte zu forschen und die dann sagte, dann gehe ich halt Lehramt, ne? Hat dann noch schnell irgendwie so ein bisschen da ihre Seminare gemacht und landete dann in einer Hauptschule, wo sie Leute in der Sekundarstufe dann ununterrichtete. Und die hatte bei der Reportage so eine Bodycam einfach an, auf dem Kopf. Und die Kids haben da auch wohl mitgemacht. Und da kann man ihr quasi so einfach, kann man ihren Alltag begleiten. Und die sagte dann, als sie da reinkam, ganz frisch, dass viele 14-, 15-Jährige im Übrigen nicht mal lesen und schreiben können. Da fragt man sich, um da anzuknüpfen, was Sie gerade gesagt haben, ja, Pakt für Kinder- und Jugendgesundheit klingt sehr vernünftig, dass man sich um die Kids und die Jugendlichen kümmert. Aber wenn schon die Basis des Bildungssystems nicht mehr funktioniert, da haben wir doch, glaube ich, da erstmal was zu ändern, oder?
Genau so ist es, Janisla. Also Sie haben, das ist eigentlich perfekt illustriert, was ich eben ausdrücken wollte, dass solche Angebote verzahnt sein müssen mit den grundlegenden Elementen der Bildung.
Bildung ist Prävention. Auch das ist nichts Neues.
Richtig.
Bleiben wir bei der Prävention. Was man dort auch findet in diesem Arbeitsgruppenpapier, ist das Thema Suchtprävention. Martin Scherer, und wir wissen, dass die Union die Cannabis-Legalisierung wieder rückabwickeln will. Was wollen die noch machen?
Sie wollen angesichts zunehmender Suchterkrankungen, zum Beispiel auch durch synthetische Drogen, nochmal wirklich an die Prävention und an die Suchthilfe rangehen. Es soll gezielte Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche geben, die auch Alltagssüchte adressieren, zum Beispiel auch Nikotin, Alkohol, auch exzessiver Medienkonsum. Das ist ja etwas, was unser Kollege vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, Professor Thomasius vom UKE in Hamburg, seit Jahr und Tag sagt, wir müssen ran an die Computersucht. Und Thomasius ist übrigens auch ein großer Kritiker der Cannabis-Legalisierung. Ja, das soll gemacht werden. Und auch hier gibt's, wir haben ja hier das Evidenz-Update, wenn man so ein bisschen in die Literatur schaut, dann gibt es für solche Strategien, die verschiedene Dinge kombinieren, also Prävention, Frühintervention, Schadensminderung, dass das schon Best-Practice-Ansätze sind. Aber es gibt natürlich auch Studien, die zeigen, dass Aufklärung alleine nicht ausreicht und man dann schon auch Zugangsbeschränkungen braucht. Also muss von unterschiedlichen Seiten kommen. Aufklärung, Education, aber auch ja Zugangsbeschränkungen.
Machen wir gerade noch mal weiter. Ist jetzt kein Präventionsthema im klassischen Sinne. Organspende findet sich auch in guter Tradition in so einem Prä-Koalitionsvertragspapier wieder. Was wollen die da machen? Vielleicht doch die Widerspruchsregelung oder eher nicht?
Auf jeden Fall möchte man die Zahl der Organspenden in Deutschland deutlich erhöhen. Und hierfür sollen die Voraussetzungen verbessert werden. Best Practice Beispiel ist in dem Fall Spanien, wo man von unterschiedlichen Seiten auch gekommen ist. Auch hier wieder ein Beispiel dafür, dass nie eine Maßnahme ausreicht, sondern man ein Maßnahmenpaket machen muss. Da gibt es Aufklärungskampagnen, da gibt es strukturelle Maßnahmen, wie zum Beispiel Organspendebeauftragte an den Kliniken. Aber es gibt eben auch die Opt-out-Lösung. Und wahrscheinlich, Herr Nössler, ist es das dann auch der Weg, über den man dann die Zahlen hochkriegt, dass man eben, wie Sie es nennen, eine Widerspruchslösung machen. Wir haben im Augenblick noch Opt-in und haben unsere Schwierigkeiten damit. Das wäre es wahrscheinlich. Also in Spanien funktioniert es und in Spanien gibt es auch die besten Zahlen hinsichtlich der Organspende.
Ich fürchte ja, die Union ist ja alles andere als eine starke Befürworterin einer Widerspruchsregelung. Und ich fürchte, dass es mit einer unionsgeführten Regierung die nicht geben wird. Und was mich wundert, um mal bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, und das könnten wir wahrscheinlich bei 1000 anderen Beispielen machen, Martin Scherer, das Thema Spanien bei der Organtransplantation, das ist ja jetzt nicht so, als hätten wir gestern dazu die Breaking News alle bekommen und gesagt, oh Wunder, schaut euch mal die erfolgreichen Spanier an, die Ü50 Spenden pro Million Einwohner realisieren, so ähnlich wie die USA im Übrigen. Und in den US-Staaten gibt es in sehr vielen keine Widerspruchsregelung. Man wundert sich immer, dass die Antworten seit Ewigkeiten bekannt sind und seit Ewigkeiten genauso konsequent nicht umgesetzt werden.
Es mangelt eben oft nicht an dem Wissen und wir haben auch in vielen Bereichen kein Erkenntnisproblem. Aber wir tendieren schon dazu, die Sachen kompliziert zu machen und dann von unterschiedlichen regulatorischen Seiten abzuwägen und dann auch regulatorische Elemente vielleicht oftmals überzugewichten. Und deshalb funktioniert das auch nicht mit dem Bürokratieabbau beispielsweise. Ich will das jetzt nicht vermengen mit dem Thema Bürokratieabbau, denn das sind medizinethische Themen natürlich drin in der Organspende. Aber wir sind schon gut da drin, die Dinge dann auch irgendwie kompliziert zu machen.
Wir machen Papiere, wir gründen Arbeitskreise, schreiben alles zigfach auf, aber so richtig eine Progression was Progressives findet nicht statt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Sie haben, als wir ja zur Prävention eben kamen, Sie haben über den Pakt für Kinder- und Jugendgesundheit gesprochen und die durchaus vernünftigen Gedanken hinsichtlich Setting-Ansätzen, Verhältnisprävention, wohlwissend, dass da viele Dinge im Vorfeld bitte noch zu tun wären. Aber auch da wieder so ganz banale Sachen. Ich nenne mal die Zuckersteuer, Martin Scherer, die in den USA, hätte ich fast gesagt, die im UK bewiesen hat, dass sie einen Effekt hat, was den Konsum von gezuckerten Getränken angeht, was effektive Diabetes- oder Adipositasprävention sein könnte, findet sich hier wieder nicht. Man reibt sich doch verwundert die Augen.
Ja, das ist schon ein Problem, dass dieser Reflex, über die Aufblähung der Medizin zu gehen, und denken Sie nur an den Herzgipfel jetzt wieder, wir könnten so viele Leben retten, stand ganz dick in der Bild-Zeitung. Also da würde ein medikalisierungsgetriebenes Bild an die Wand geworfen, bei dem man durch eine omnipotente Medizin mit ganz viel Verhaltensprävention Leben retten kann. Das tut schon weh und das beleidigt in gewisser Weise auch den gesunden und auch den wissenschaftlichen Menschenverstand. Und das dickere Brett wäre tatsächlich zu bohren bei der Verhältnisprävention. Da könnte man viel machen. Die Setting-Ansätze in den Schulen gehen schon ein bisschen in die richtige Richtung. Aber mit Ernährungs-, Bewegungsangeboten, zum Beispiel auch mit dem Verbot von Süßigkeitenwerbung für Kinder, gäbe es noch viele Maßnahmen, die nicht angepackt werden. Und wo man schlichtweg sagen muss, entweder scheitert die Verhältnisprävention an der Feigheit der Politik oder an der Ignoranz der Politik. Aber an mangelnden Erkenntnissen kann es nicht liegen.
Das war wieder eine schöne Überschrift. Cool. Immer so zum Ende hin, entweder scheitert sie an der Feigheit oder der Ignoranz der Politik. Sehr schön. Wir haben jetzt einige Dinge herausgepickt und manche werden sich wundern, dass wir vielleicht ein paar ganz große Aspekte heute nicht besprochen haben. Das ist das Thema Patientensteuerung, das ist das Thema...
Ja, da warte ich drauf, Herr Nössler. Da warte ich drauf.
Das wollen Sie heute auch noch besprechen?
Naja, hören Sie mal. Was sollen denn die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen? Dann sagen die, was ist denn mit Nössler und Scherer los? Jetzt reden die irgendwie 35 Minuten über Gesundheitspolitik im Rahmen der Koalitionsverhandlung und kein Wort zur primärärztlichen Steuerung. Wollen Sie das wirklich machen?
Naja, wir können es ja mal versuchen. Man kann sich ja auch mal auch ein bisschen überraschen mit anderen, vielleicht auch halbseitigen Themen, wobei das ist jetzt alles nicht Halbseiten, was wir da besprochen haben, beschäftigen. Ich sag mal so, unter der Hand, wenn ich jetzt Martin Scherer frage, was er von der primärärztlichen Steuerung, von dem Primärarztsystem hält, ich will jetzt nicht sagen Banane, aber es wird ein Stück weit erwartbar sein. Aber sprechen wir es in jedem Fall mal an. Sie haben natürlich recht. Es ist vorgesehen, und ich glaube, das wollen die auch in den ersten 100 Tagen machen, dass sie ein verbindliches primärärztliches System einführen wollen, wobei da auch wieder eine Freiwilligkeit drin sein. Also Kinderärzte und Hausärzte sollen erste Anlaufstelle werden und sollen dann quasi zuweisen in die gebietsärztliche Versorgung. Es soll Ausnahmen geben bei Gyn- und Augenheilkunde. Auch das ist soweit erwartbar. Und außerdem haben sie sich vorgenommen, innerhalb der ersten 100 Tage das Thema Akut- und Notfallversorgung / Rettungsdienst neu zu regeln. Für alles gibt es ja Vorschläge hinlänglich schon seit Jahren. Wie bewerten Sie das? Ist das jetzt mal so ein Breakthrough-Ereignis, auf das wir da zusteuern? Oder trauen Sie dem Braten noch nicht?
Auf das wir zusteuern. Das ist eine schöne Zweitverwendung des Begriffs in diesem Kontext, Herr Nössler. Also natürlich ist es schon so, dass man bei uns, bei der DEGA, mit dem Thema primärärztliche Steuerung, offene Türen einrennt. Da warten wir eigentlich seit sehr langer Zeit drauf, nicht, weil es ein nerdiges Hobby von uns ist, sondern weil wir hier eine wesentliche Stellschraube sehen, dafür die Mittel in unserem Gesundheitssystem sinnvoller einzusetzen und auch die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Also wir haben das nochmal dargelegt in einem Positionspapier im Januar 2025, also ganz frisch, mit dem Titel Mehr Qualität durch hausärztliche Steuerung in der Gesundheitsversorgung. Und in diesem Papier legen wir dar, dass ein hausärztliches Primärversorgungssystem mit obligater Einschreibung absolut positive Effekte hätte. Zum Beispiel auf die Versorgungseffizienz oder auch auf die patientenbezogene Qualität oder auch auf die Gesamtbelastung im Gesundheitssystem. Also Krankenhauseinweisungen, unnötige Mehrfachbehandlungen würden dadurch gesenkt werden. Und wir würden auch die Effizienzreserven durch hausärztliche Praxisteams viel besser einsetzen. Und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, beschreiben wir in diesem Papier auch nochmal, wie es geht. Also hausärztliche Steuerung, dafür muss man eine Qualifikation mitbringen durch Fort- und Weiterbildung, insbesondere durch die allgemeinmedizinische Weiterbildung. Und das ist nicht etwas, was dann auch mal der Orthopäde machen kann oder so, sondern das ist etwas, was man können muss, was man gelernt haben muss und was, wie gesagt, auch Teil der strukturierten Weiterbildung ist.
Dann wird das Papier aber an anderer Stelle dann inkonsistent, nenne ich es mal zurückhaltend, wenn einerseits von einer verbindlichen primärärztlichen Steuerung gesprochen wird, aus dem quasi hausärztlichen Bereich, da ist jetzt die Kinder- und Jugendheilkunde mit gemeint, einerseits, andererseits dann aber auch eine Art Termingarantie eingeführt werden soll. Das kommt offenbar von der SPD, jedenfalls hatten die das im Wahlkampf breit thematisiert, wo dann drinsteht, dass wenn dieser gebietsärztliche Termin, den ich von meinem Terminservicezentrum bekomme, wenn der nicht eingehalten werden kann, warum auch immer, vielleicht weil es einfach keine Kapazitäten gibt, dann darf ich ins Krankenhaus und bekomme dort die ambulante Leistung erbracht. Das, Martin Scherer, ist doch alles nicht konsistent.
Ja, es ist überhaupt nicht konsistent. Das ist auch nicht die kleinteilige Herangehensweise, beziehungsweise ist das eine kleinteilige Herangehensweise, die eben dann dieses Flickwerk in der Gesundheitsversorgung auch kennzeichnet und die wir nicht wollen. Was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen qualifizierte Überweisungen. Wir wollen, dass die Patientin und der Patient hausärztlich beraten wird, untersucht wird, und dass dann, wenn eine Überweisung notwendig ist, die qualifiziert erfolgt. Mhm. Und dann wiederum die spezialfachärztliche Expertise dann auch zeitnah in Anspruch genommen werden kann und nur bei solchen Patientinnen und Patienten, die dafür auch eine Indikation haben. Mhm. Wir wollen doch eigentlich Ordnung bringen ins System. Mhm. Und wenn wir die Pyramide umkehren und die Sekundär- und Tertiärversorgung zur Primärversorgung machen, dann bringen wir da keine Ordnung ins System. Dann, wenn wir die Sache auf den Kopf stellen, dann haben wir erst richtig Chaos.
Ja, und vor allem will man es ja einfacher machen, das System. Ja. Es ist ja heute schon nicht mehr durchschaubar. Eben. Und die Probleme, die wir haben, haben wir doch auch deswegen, weil die Leute gar nicht wissen, was zu tun ist. Sie haben, da sind wir so ein bisschen jetzt an, was heißt so ein bisschen, da sind wir jetzt, und wir haben das Thema Patientensteuerung angesprochen, wir haben die akute Notfallversorgung angesprochen, Episode gerettet, würde ich sagen, check. Jetzt können wir nochmal so ein bisschen eine Klammer unter diese ganzen Geschichten machen. Sie haben initial das kritisch betrachtet oder Sie haben das kritisiert, was da vorliegt, als Patchwork-Themengebilde, haben Sie es genannt. Kann man nicht sogar so weit gehen, sagen, Martin Scherer, das, was da im Moment vorliegt, was da alles wie so ja fragmentarisch aneinandergereiht ist, von jedem ein bisschen was, bloß nichts, was irgendwem wehtut, hier noch ein bisschen mehr, da noch ein bisschen mehr, hier so ein paar Pseudo-Einsparungen. Kann man das nicht auch so eine All-You-Can-Eat-Politik nennen?
Naja, was man halt mit Stoffwechsel-Endprodukten dann eben so macht. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich dieses Bild aus dem Kopf kriege. Machen wir es mal ein bisschen anders. Also
das ist doch eine schöne Verbindung. Wir hatten in der letzten Episode vom Kackscore gesprochen.
Also das Thema ist leider zu ernst und verlangt eigentlich nach einem klaren Zielbild. Also ich sag mal so, in meiner universitären Welt würde sowas hier als Projektplan nicht durchgehen. Mhm. Sondern da würden nach Zielvorstellungen gefragt werden und nach Meilensteinen und nach Arbeitspaketen und wie können wir dieses Zielbild A formulieren und dann auch B realisieren. Und das Zielbild müsste doch eigentlich sein, dass wir, so wie es der Sachverständigenrat schon vor vielen Jahren formuliert hat, über unter Fehlversorgung vermeiden, dass wir auf der einen Seite die Versorgung verbessern, dass wir Unnötiges weglassen und dann einfach auch Ressourcen sparen. Denn ich gehe ganz fest davon aus, um das hier auch einmal ganz deutlich zu sagen, dass das, was wir an Unterversorgung in unserem System haben, die Kehrseite und die Konsequenz von Überversorgung an falscher Stelle ist. Und deshalb wäre es gut, einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen, das vielleicht nochmal beiseite legen, dieses Sammelsurium von Einzelmaßnahmen und zu überlegen, in was für einem Gesundheitssystem wollen wir eigentlich leben? Und lass uns doch nochmal zusammensetzen und ein halbwegs kohärentes Zielbild mit klaren Zielvorstellungen auch zu formulieren.
Bravo. Politikberater Scherer am Start. Fehlt noch die Soundmaschine.
Was fehlt?
Da fehlt nur noch die Soundmaschine.
Die Soundmaschine, eine Sekunde.
Hat er sie wieder da? Ja. Oh, super. Das war jetzt die Selbstaffirmation. Ich würde sagen, Martin Scherer, sind wir für heute erstmal an einem Punkt?
Würde ich sagen. Also Fortsetzung folgt.
Fortsetzung folgt. Das war der Cliffhanger. Wir dürfen alle erwarten, was in Berlin passiert. Wir dürfen alle erwarten, was in der anstehenden mutmaßlichen Koalition passiert. Wenn es passiert ist, dann werden wir nochmal gucken, ob wir einige der Dinge, die wir heute besprochen haben, revidieren müssen, präzisieren müssen, verfeinern oder mehr in die Tiefe gehen müssen. Martin Scherer, ich würde sagen, wir machen für heute einen Punkt. Und ich sage danke.
Ich sage Ihnen eine gute Woche. Vielen Dank für diese Episode. Ich freue mich auf die nächste. Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen.
Und damit tschüss.